haben Zehntausende von Kunden und am Ende eine Kapazität von 600 Megawatt. Das ist schon, das ist ein ganzer Kraftwerkspark, der übrigens auch schon finanziert ist. Und die können jetzt einem neuen Zweck zugeführt werden und die Menschen am Energiemarkt teilnehmen lassen. Zur Differenzierung, was wir auch anders machen als andere, dass wir eben kein klassischer Aggregator sind. Wir bauen sehr, sehr konsequent eine individuelle Optimierung für jeden einzelnen Kunden, für jedes einzelne Asset. Wenn man das jetzt umrechnen würde in Kraftstoff, also es ist ein Euro pro Liter, ne? Also ein Liter Benzin kostet irgendwie 1,70 € oder so momentan. Bei uns sind es umgerechnet für unsere Kunden im Schnitt etwas unter 50 Cent den Liter. Wenn wir da jetzt noch oben drauf packen würden, das Thema bidirektionales Laden, dann würde tatsächlich für einen Großteil der Kunden dieser Wert negativ sein.
Guten Tag und herzlich willkommen zum PV Magazine Podcast. Ich bin Cornelia Lichner, Redakteurin bei PV Magazine. Die Solarinstallateure haben ja ein hartes Jahr 2025 hinter sich und fragen sich, was 2026 wohl bringen wird. Zu den Nachrichten aus dem letzten Jahr gehört, dass es wieder viele Stunden mit sehr niedrigen oder negativen Preisen gab. Die Einspeisevergütung ist ohnehin niedrig und eine Einspeisung zur Mittagszeit bringt daher häufig zunächst mal gar keine Erlöse, auch aufgrund des Solarspitzengesetzes. Das heißt, ungesteuerte Einspeiseanlagen sterben aus. Aber stattdessen bieten ja Systeme Chancen, die zusätzliche und andere Einnahmequellen eröffnen. Neben der Eigenstromnutzung kann beispielsweise der Handel am Strommarkt und der Intraday-Handel sehr interessant sein. Darüber hatten wir ja auch schon im letzten Podcast mit Blick auf Gewerbebatteriespeicher gesprochen. Aber auch im Heimbereich entwickeln sich die Ansätze dafür rasant weiter. Ein System, das diese Funktionen und noch weitere Funktionen integriert hat und nun auch für Bestandsanlagen eingesetzt werden kann, ist der Heartbeat von 1,5 Grad. Wir sprechen heute im Podcast darüber, was ist damit für Betreiber möglich, welche Chancen eröffnen sich vielleicht auch für Installationsbetriebe und wir diskutieren, welche Auswirkungen diese Lösungen oder insgesamt Lösungen, die viele Geräte, viele Sektoren verknüpfen, für die Branche und für die Energiewende insgesamt haben könnten. Dafür begrüße ich Yannick Schall. Er ist CPO und Co-Founder von 1,5 Grad. Er hat ja seine Karriere ursprünglich bei Tesla begonnen und später bei Sonnen die Verantwortung für das globale Produktportfolio und hat dann gemeinsam mit Philipp Schröder 2021 1,5 Grad gegründet. Das erklärte Ziel dieses Cleantech-Einhorns aus Hamburg ist es, bis 2030 1,5 Millionen Gebäude auf eine klimafreundliche Energieversorgung umzustellen. Auch darüber wollen wir heute reden. Herzlich willkommen, Herr Schall.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein kann.
Sehr gern. Noch ein Hinweis zu dem Podcast. 1,5 Grad ist Initiativpartner des heutigen Podcasts. Millionen Gebäude in nur noch 4 Jahren. Das ist ja ambitioniert. Das bedeutet 375.000 Häuser pro Jahr. Und da die Marktzahlen im letzten Jahr ja runtergegangen sind, laut Bundesnetzagentur wurden 2025 435.000 PV-Anlagen auf Dächern installiert. Rechnen Sie damit, dass der Markt jetzt wieder wächst oder wollen Sie einfach nur einen größeren Anteil haben?
Ja, das ist eine spannende Frage und natürlich schauen wir sehr, sehr genau auf die Entwicklung im Markt. Sie haben es gerade schon erwähnt, der wächst nicht, der schrumpft sogar. Wir sehen einen deutlichen Rückgang year over year, auch jetzt wieder, wenn wir vergleichen 2025 mit 2026, zumindest dem Teil von 2026, den wir schon sehen können. Für uns bedeutet diese Ambition mit den 1,5 Millionen Gebäuden nicht nur, dass wir Neuanlagen bauen wollen, auch übrigens nicht nur in der Photovoltaik, sondern zum Beispiel auch in der Wärme oder im Bereich EV-Charging, Klimaanlagen und weiterer Geräte, sondern jetzt geht's, und das haben Sie auch in der Anmoderation schon erwähnt, auch an die Bestandsanlagen ran. Wir haben nämlich ein riesiges ungenutztes Potenzial mit über 4 Millionen PV-Anlagen speichern, Wärmepumpen etc. in Deutschland, die völlig ungesteuert sind und die sich übrigens auch mit Blick auf das Netz nicht netzedienlich verhalten, die mittags einfach einspeisen. Und dieses Potenzial wollen wir heben. Und diese Gebäude gehören natürlich auch zu den 1,5 Millionen, die wir anstreben.
Wie war für 1,5 Grad das vergangene Jahr?
2025 war ein absolutes Schlüsseljahr. Wir sind in einem extrem schwierigen Marktumfeld zweistellig organisch gewachsen. Das ist gut. Aber viel wichtiger, wir konnten unseren Softwareumsatz fast verdoppeln. Und da schauen wir mittlerweile fast stärker drauf. Das heißt, hier geht es um das Geschäft mit, man kann sagen, Energieabonnements, also den Optimierungsdienstleistungen, die wir für unsere Heartbeat-Kunden erbringen zum Beispiel. Und dann sind wir natürlich auch außerhalb von Deutschland in den 6 Märkten, in denen wir zusätzlich noch aktiv sind, ebenfalls stark gewachsen, insbesondere in Australien. Die großen Umsatztreiber sind natürlich weiterhin die Solaranlagen und die Wärmepumpe. Die Wärmepumpe wird immer wichtiger für uns und wir sehen, dass die Menschen immer stärker diese Gesamtlösung nachfragen, also wirklich eine Elektrifizierung des Eigenheims, die besteht eben nicht mehr nur aus Hardware und die besteht auch nicht mehr nur aus einer PV-Anlage und einem Batteriespeicher, sondern immer mehr Kunden kaufen zum Beispiel bei uns erst eine Photovoltaikanlage und dann 2 Jahre später eine Wärmepumpe oder andersherum. Neu dazugekommen ist in diesem Jahr oder im letzten Jahr auch die Klimaanlage. Das heißt, wir erweitern auch das Portfolio generieren auch hier wachsende Umsätze.
Und 1,5 Grad ist ja auch Energieversorger für seine Kunden. Ist dieser Teil auch, wächst dieser Teil auch?
Dieser Teil ist ganz wichtig für unseren Heartbeat AI, weil Heartbeat AI als ganzheitliche Lösung eben nicht nur einzelne Bestandteile wie Energieversorgung oder Energiemanagement oder auch Hardware beinhaltet, sondern alle diese Dinge in einem. Und da ist die Energieversorgung halt einer der Bausteine, die bei nahezu allen unserer Kunden immer auch eine Rolle spielt.
Warum ist das Wachstum so wichtig auf dem deutschen Markt? Ich meine, wenn der Markt zurückgeht, müsste man da nicht auch sagen, naja, müssen wir mit leben und uns ein anderes Wachstumsfeld suchen?
Ja, ich habe es gerade schon mal erwähnt, der deutsche Markt ist natürlich nicht nur innerhalb von Europa und global gesehen trotzdem noch einer der größten und spannendsten in unserer Branche. Er hat aber vor allem auch einen riesigen Bestand. Das heißt, wir haben hier eine hohe Penetration mit Photovoltaikanlagen. Wir haben noch viel Potenzial in der Wärmepumpe und deswegen glauben wir auch weiterhin an den deutschen Markt.
Ein Schritt, um dieses Potenzial zu erschließen, war ja die Entscheidung, Ihren Energiemanager Heartbeat auch für bereits bestehende Anlagen bereitzustellen. Das ist ja auch eine strategisch wichtige Entscheidung. Warum haben Sie diesen Schritt gemacht?
Ja, wer uns von Anfang an verfolgt hat, der hat uns wahrscheinlich in der ersten Phase so ein bisschen als M&A-Player wahrgenommen, also als jemand, der bestehende Handwerksbetriebe integriert hat, sehr schnell, sehr stark gewachsen ist. In der zweiten Phase sind wir dann stärker aufgetreten mit unserem Heartbeat und der Optimierung dynamischen Stromtarifen. Und dieser Teil des Geschäfts wird immer wichtiger. Das heißt, für uns liegt auch eine Transformation hinter uns von einem Hardware-Business in ein Software-Business rein. Das heißt, wir werden immer stärker ein Anbieter von Energiedienstleistungen, von Softwarelösungen, von Software as a Service. Und da ist natürlich Heartbeat das entscheidende Element.
Die Frage ist ja jetzt ein bisschen, wie schafft man das, dass ein Energiemanager sich mit ganz vielen verschiedenen Produkten aus verschiedenen Jahren von verschiedenen Herstellern zusammenschließen kann, um die zu optimieren? Wie groß ist die Kompatibilität Ihres Ansatzes?
Vielleicht bevor wir auf die Kompatibilität kommen, erstmal geht es, genau wie Sie gesagt haben, um die Vernetzung. Da ist das Energiemanagement nur ein Teil davon. Das heißt, der erste Schritt ist, möglichst viele Systeme kompatibel machen. Der zweite Schritt ist, die Optimierung anzureichern mit möglichst vielen Daten und Informationen und es möglichst ganzheitlich. Das heißt, alle Kunden, die bei uns aufgenommen werden, erhalten eine viertelstundengenaue Prognose für die Produktion, also für die Photovoltaikproduktion, basierend auf Wetterdaten, Standortdaten, für den Verbrauch, also wann wird das Elektroauto geladen, wann wird besonders viel Strom im Haushalt verbraucht und eben aber auch für den Strompreis an der Strombörse. Das heißt, wir prognostizieren für jede Viertelstunde, jeden Tages, diese drei Parameter, Strompreis, Stromerzeugung, Stromverbrauch. Und daraus bauen wir dann einen ganzheitlichen Fahrplan, individuell für jeden Kunden. Das heißt im Ergebnis eigentlich, dass wir dem Kunden die Notwendigkeit nehmen, sich irgendwie mit dem Energieversorger auseinanderzusetzen. Der Energieversorger ist eigentlich nichts weiter als ein Mittelsmann, also ein Unternehmen, das ganze Armeen von Menschen beschäftigt dafür, dass Strom eingekauft wird, den man dann mit Gewinn an den Kunden weiterverkaufen kann. Das machen wir vollautomatisiert direkt an der Börse. Und das eben in diesem ja, ganzheitlichen Ansatz von der Hardware-Integration bis in den Energiehandel. Und das Neue sozusagen ist, dass wir diese Dienstleistung jetzt für alle erbringen können, also auch für Menschen, die ihre Hardware nicht bei uns kaufen, sondern auch für die Millionen Bestandsanlagen da draußen. So, und jetzt kommt die Frage nach der Kompatibilität. Wer kann da mitmachen? Wir sehen schon heute, dass wir mit ein paar kleinen Kniffen 60-80% der Anlagen kompatibel machen können. Das heißt, entweder wir haben eine bestehende Tiefenintegration mit einem der Hersteller, oder wir haben die Möglichkeit, durch eine kleine Nachrüstung, zum Beispiel über ein zusätzliches Messsystem, in einigen Fällen auch über einen preiswerten Austausch vom Wechselrichter, dann eben auch kompatibel zu machen. Und da sehen wir uns auf einem guten Weg, eben wie gesagt, so 60-80% dann auch abzudecken, bei der Wärmepumpe sogar noch deutlich mehr.
Und wenn solche Maßnahmen nötig sind, wie wird jetzt der Heartbeat an die Kunden ausgegeben? Wie wird der vertrieben?
Ja, der Heartbeat kommt direkt zum Kunden nach Hause tatsächlich. Das heißt, hier gibt es im ersten Schritt erstmal keinen Umweg über einen Installateur oder auch unsere eigenen Elektriker, sondern wir schicken den Heartbeat mit der Post zum Kunden nach Hause. Das ist ein bisschen, muss man sich vorstellen, wie wenn man jetzt ein Smartphone bestellt hat oder so, kommt in einer quadratischen Box. Man packt den dann aus, schließt ihn an die Stromversorgung an, schließt ihn ans Internet an über ein kleines Ethernet-Kabel und kann dann die Inbetriebnahme vollkommen eigenständig machen. Wenn der Kunde sich jetzt entscheidet, und das sehen wir jetzt schon aus den ersten Ergebnissen, das ist sehr häufig der Fall, dass er sagt, hey, in diesem Zuge würde ich gerne noch einen Speicher nachrüsten, weil ich habe vielleicht noch keinen oder ich möchte auch mein System erweitern und ergänzen, dann kommen wir natürlich nochmal beim Kunden vorbei, machen eine ordentliche Aufnahme der technischen Gegebenheiten und führen dann auch die Installation durch.
Mhm. Und können Sie dann jetzt auch den Installateuren ein Angebot machen? Also die wollen ja auch noch an ihren Kunden Geld verdienen und jetzt nicht alles an Sie abtreten, schätze ich.
Ja, wir sehen also einerseits natürlich, dass der Markt so groß ist, dass die kleinen Installateure weiter eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen und einen großen Teil des Marktes auch bedienen. Wir sehen auch, dass gerade die kleineren Betriebe sich schwer tun mit diesen neuen Themen, mit dem Thema Vernetzung. Und man sieht ja auch, dass die sich auf den reinen Vertrieb von Hardware konzentrieren, dass die am meisten Schwierigkeiten haben. Also wenn man jetzt einfach nur noch eine Photovoltaikanlage verkaufen will, das ist einfach 2026 extrem schwierig. Gleichzeitig kommen all diese neuen Themen mit einer sehr hohen Komplexität. Da muss man sich dann mit dem Thema Smart Meter auseinandersetzen. Da muss man sich mit dem Thema Energieversorgung auseinandersetzen. Da hat der Kunde plötzlich Fragen, die er vorher nicht hatte. Und ich muss auch eine gewisse Dienstleistung über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten. Und das ist, glaube ich, was, das können wir sehr gut. Das heißt, auch wenn jetzt ein Kunde bei einem Installateur, sagen wir mal, letztes Jahr eine PV-Anlage mit Speicher erworben hat und sich jetzt meldet und sagt, Mensch, irgendwie habt ihr da nicht irgendwas für mich? Und da dann stehen wir sozusagen bereit und kümmern uns vollumfänglich um dieses Thema.
Ja, man muss ja auch zugeben, dass es im Markt schon einige Installateure gibt, die sich auch nicht so gerne um Altanlagen kümmern. Ja, die kümmern sich lieber um das neue Geschäft und die älteren Kunden fühlen sich vielleicht gelegentlich auch alleine gelassen.
Absolut. Und also wir sehen da ein gigantisches Potenzial, weil gerade, also sowohl eine Investition in eine Photovoltaikanlage als auch in eine Wärmepumpe, das ist ein langfristiges Projekt, ne? Und eine PV-Anlage hat eben nun mal eine Lebensdauer von 30 Jahren plus. Und wir wollen in diesen 30 Jahren auch für unsere Kunden da sein. Das ist ein erklärtes Ziel. Und ich glaube auch, dass dieses Set and forget, sagt man oder install and forget, sagt man im englischsprachigen Raum. Also es ist, ich baue da jetzt eine Anlage und dann renne ich so schnell ich kann und hoffe, dass der Kunde sich nie wieder meldet. Das ist zu kurz gegriffen, nicht nachhaltig und wird auch den Ansprüchen der Kunden nicht gerecht.
Jetzt ist natürlich so, dass, was ich vorhin sagte, die niedrigen Einspeisevergütungen, die negativen Strompreise, die betreffen natürlich vor allem die Neukunden, also die Leute, die noch keine Photovoltaikanlage haben. Ältere Anlagen, die haben ja in der Regel eine ganz gute Einspeisevergütung und haben vielleicht gar nicht den Druck in der Beziehung. Aber was bieten Sie denn den Kunden jetzt an Mehrwert durch dieses Energiemanagementsystem, sodass er sozusagen seine Einnahmen ja steigern könnte im Vergleich zu dem, was er bisher hatte?
Ja, also das eine ist, dass natürlich die Einspeisevergütung nicht angefasst wird grundsätzlich, also durch die Nachrüstung von Heartbeat ändert sich an der Höhe der Einspeisevergütung in Cent pro Kilowattstunde nichts. Wir haben aber trotzdem ein riesiges Optimierungspotenzial. Das heißt, wir können natürlich Lasten verschieben, wir können den Solarstrom effizienter nutzen und wir können dafür sorgen, dass der Reststrom, den ich benötige, dann aus dem Netz genommen wird, wenn er besonders günstig ist für den Kunden. Und wir sehen, dass wir hier die Stromkosten für Elektroauto, Wärmepumpe, aber auch den Haushalt locker um 50% senken können. Und das ist das Angebot im Prinzip an Menschen da draußen, die sagen, hey, ich habe hier ein Bestandssystem, das ist nicht gesteuert, das ist auch nicht netzdienlich und ich habe das Gefühl, ich spare auch nicht das, was ich sparen könnte. Die können wir mit ein paar einfachen Handgriffen in diese neue Welt holen und dann eben auch ordentlich Geld sparen.
Einfache Handgriffe, okay, aber was kostet das denn?
Die Heartbeat-Box kostet 599 Euro einmalig und dann gibt es zusätzlich noch einen Vertrag, der läuft monatlich kündbar, kostet 14,99 im Monat. Zusätzlich buchen die Kunden dann unseren dynamischen Stromtarif, der kommt ohne Grundgebühren. Also mit den 14,99 ist einmal alles abgedeckt.
Und damit kann man dann auch am Strommarkt handeln? Oder wie merkt man, dass man jetzt andere Einnahmen hat als vorher?
Ja, man kann das alles ganz transparent in unserer App nachverfolgen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, sowohl nachzuvollziehen, hey, was macht mein System gerade, also wie viel Strom wird produziert, wie viel wird eingespeist, aber eben auch, was passiert am Strommarkt. Und zum Beispiel, wann haben wir aus welchem Grund den Batteriespeicher aus dem Netz geladen, wann haben wir das Elektroauto geladen und warum? Also da sieht man richtig in der Zeitleiste dann sehr anschaulich, zum Beispiel nachts um 3 wurde das Elektroauto geladen und gleichzeitig der Batteriespeicher, weil der Strompreis sehr günstig war, sehr niedrig war. Und dann morgens um 9 war der Strompreis hoch. Es gab aber noch keine nennenswerte PV-Erzeugung. Und dann bedienen wir uns eben aus dem Speicher mit dem günstig abgespeicherten Strom. Auch das kann dann wieder nachvollzogen werden. Und wir sehen auch, unsere Kunden schauen da tatsächlich im Schnitt 4-mal am Tag rein. Das heißt, die sind da ziemlich engagiert und verfolgen gerne, was da so passiert.
Und wie geht ihr denn jetzt im Sommer mit den negativen Strompreisen um? Also wie beeinflusst das die Erträge und Ersparnisse eurer Kunden?
Eigentlich gar nicht. Wir haben ja schon seit letztem Jahr das Solarspitzengesetz in Kraft und damit auch eine Ausnahme der Einspeisevergütung zu Zeiten mit negativen Strompreisen. Da können wir mit Heartbeat sehr, sehr bequem drumherum steuern. Das heißt, wir sorgen dafür, dass der Speicher eben in diesen Zeiten zum Einsatz kommt und wir sozusagen diese Lücke dann auch füllen und dafür sorgen, dass in diesen Zeiten mit negativen Strompreisen im Sommer nicht eingespeist wird. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch ein Potenzial, von negativen Strompreisen zu profitieren, indem wir zu diesen Zeiten also möglichst viel Stromverbrauch erzeugen, also zum Beispiel das Elektroauto laden oder die Wärmepumpe. Wir haben übrigens mittlerweile auch Kunden, die haben gar keine Photovoltaikanlage, die haben zum Beispiel nur einen Batteriespeicher und eine Wärmepumpe. Und das sind dann natürlich die Zeiten, wo der Speicher dann fleißig geladen wird.
Und würde der Batteriespeicher dann auch abends ins Netz einspeisen, wenn die Preise am Strommarkt hoch sind?
Genau, das machen wir zum Beispiel bei unseren Kunden in den Niederlanden tagtäglich. Da gibt es auch Kunden, die verdienen teilweise über 10 Euro am Tag durch diesen Arbitragehandel, nennt man das, ne? Also ich lade den Speicher, wenn der Strom günstig ist, und entlade ihn ins Netz, wenn er teuer ist. Das erleben also viele tausende Kunden bei uns schon jeden Tag. In Deutschland fehlen noch so ein paar Kleinigkeiten auf der regulatorischen Seite. Sobald die da sind und die Prozesse funktionieren, werden auch unsere Kunden in Deutschland davon profitieren können.
Das ist also so Zukunftsplanung für den Heartbeat, wenn die sogenannte MISPL-Reform durch ist?
Genau, da sprechen Sie schon die richtigen Stichworte an. Da geht es um das Pauschalmodell, also die Frage, wie man grünen und grauen Strom voneinander trennt, um dann einfach aus der Batterie wieder ins Netz einspeisen zu können. Und sobald das möglich ist, sind wir bereit.
Was habt ihr sonst noch vor mit Heartbeat?
Vor allem geht es darum, jedem Haushalt, völlig unabhängig auch vom Elektrifizierungsgrad, Zugang zu New Energy zu ermöglichen und diese Blackbox, die eigentlich das Thema Energieversorgung für viele Kunden darstellt, aufzulösen. Und vielleicht auch da nochmal ein Satz zur Differenzierung, was wir auch anders machen als andere und wo wir konsequent weiter daran arbeiten werden, ist, dass wir eben kein klassischer Aggregator sind. Es gibt also virtuelle Kraftwerke da draußen, die sagen, ich nehme 10.000 Batteriespeicher, die vermarkte ich dann irgendwo aggregiert, und wenn mir das passt, dann sage ich diesen 10.000 Speichern, die sollen alle gleichzeitig beladen oder entladen, weil ich gerade damit am Intraday-Markt oder so viel Geld verdienen kann. Das steht häufig in Konflikt mit dem Interesse des Kunden. Das heißt, der Kunde hat eigentlich zum Beispiel gerade eigentlich Bedarf für Batteriekapazität für seine PV-Anlage vielleicht, und dann wird ihm da so von der Seite reingefuhrwerkt. Wir bauen sehr, sehr konsequent eine individuelle Optimierung für jeden einzelnen Kunden, für jedes einzelne Asset. Und da kann man natürlich ein paar Themen, haben wir schon angesprochen, immer mehr Märkte anschließen und auch immer mehr Anwendungsfälle anschließen. Auch das Thema Befreiung von Netzentgelten für Batteriespeicher macht den gerade beschriebenen Case mit dem Arbitragehandel, also dem Ausspeichern von Energie aus dem Batteriespeicher ins Netz nochmal deutlich attraktiver. Und auch das Thema Netzdienstleistung, also die Stabilisierung vom Stromnetz, hat ein riesiges Potenzial. Wir sind jetzt natürlich sehr gespannt auch, was die Politik macht, gucken hier sehr kritisch auf die Kraftwerkstrategie der Bundesregierung, weil wir schon sagen, unser virtuelles Kraftwerk, unser Heartbeat kann einen signifikanten Beitrag leisten, auch zur Stabilität des Stromnetzes und zur Zuverlässigkeit unserer Energieversorgung. Und für unsere Kunden ergeben sich daraus natürlich dann auch wieder neue Einkunftsmöglichkeiten.
Und wie muss man sich das praktisch vorstellen? Würden Sie jetzt Ihr virtuelles Kraftwerk auch präqualifizieren am Regelleistungsmarkt?
Ich weiß nicht, ob die Regelleistung jetzt sozusagen das erste Instrument ist, an das man denken würde, aber das wäre eine Möglichkeit. Es gibt auch das neue Instrument der Momentanreserve, was spannend ist. Es gibt auch so Sekundärregelleistung und verschiedene andere Möglichkeiten, da zu partizipieren. Auch am Ende des Tages eine Steuerung nach dynamischen Netzentgelten etwa ist schon eine Art von Netzdienstleistung, indem man das Stromnetz dann tatsächlich auch entlastet, wenn die Belastung groß ist. Also tatsächlich diese Flexibilität reagieren zu können auf Angebot und Nachfrage und mit dem Netz zu atmen, wird eine ganz, ganz essentielle sein in Zukunft, weil wir einfach einen fundamentalen Umbau des Energiesystems erleben, weg von diesem zentralen System, wo die Erzeugung einfach dem Verbrauch folgt, hin zu einer, wo die Erzeugung immer schlechter planbar ist und sehr volatil ist und wir eben Zeiten erleben, wo Strom knapp und teuer ist und dann andere Zeiten, wo Strom im Überfluss zur Verfügung steht und die Preise ins Negative rutschen. Und gegen diese Mechanik kann man natürlich sehr, sehr gut optimieren, wenn man über Flexibilität, auch dezentrale Flexibilität verfügt. Und davon profitieren am Ende alle. Ne? Also gerade mit Blick auch auf die Bedarf zum Netzausbau, auf das Thema Reservekapazität, wo man jetzt sagt, wir müssen wahnsinnig viele Gaskraftwerke kaufen, die wir mit Milliarden subventionieren müssen, die am Ende dann wieder auf den Stromkunden umgelegt werden. Ne? Sagen wir auf der anderen Seite, wir haben Zehntausende von Kunden und am Ende eine Kapazität von 600 Megawatt, das ist schon ganz ordentlich was. Nur bei uns, ne, wenn wir jetzt die gesamte Kleinflexibilität anschauen, das ist ein ganzer Kraftwerkspark, der für Dutzende Milliarden erst neu gebaut werden müsste, der übrigens auch schon finanziert ist. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir die Bestandsanlagen so spannend finden. Das sind Anlagen, die sind schon bezahlt und die können jetzt einem neuen Zweck zugeführt werden und die Menschen am Energiemarkt teilnehmen lassen.
Ganz viele Leute hoffen ja darauf, dass auch die Elektroautos bald ihren Anteil leisten. Wie sehen Sie das?
Absolut. Also gerade in dem Thema bidirektionales Laden sehe ich ein großes Potenzial ergänzend, gerade zum stationären Batteriespeicher, auch Flexibilität zu nutzen und zusätzliche Einkünfte zu generieren. Die sind ziemlich, ziemlich signifikant. Ne? Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wir haben das mal simuliert für durchschnittliche Kunden und einmal versucht, darzustellen, was würde das bedeuten, wenn man das jetzt umrechnen würde in Kraftstoff, also sozusagen Euro pro Liter, ne? Also ein Liter Benzin kostet irgendwie 1,70 € oder so momentan. Bei uns sind es umgerechnet, für unsere Kunden momentan zahlen die so im Schnitt, wenn man es übertragen würde, etwas unter 50 Cent den Liter. Wenn wir da jetzt noch oben drauf packen würden, das Thema bidirektionales Laden, dann würde tatsächlich für einen Großteil der Kunden dieser Wert negativ sein. Das heißt, es wäre ein bisschen so, als würde man an die Tankstelle fahren und man würde noch Geld bekommen für jeden Liter Benzin, den man tankt. Und jetzt stellen Sie sich mal für einen Moment vor, was da draußen los wäre, wenn es eine Tankstelle gäbe, die mit einem negativen Benzinpreis auftauchen würde und wenn es nur irgendwie 3 Stunden am Tag wären. Und das ist tatsächlich, also diese Welt wird kommen. An diesem Thema arbeiten wir sehr, sehr intensiv. Es ist ein komplexes Zusammenspiel aus Regulatorik, Technik und auch den Automobilherstellern. Aber ja, da kommt ein Riesenpotenzial.
Da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu der Frage vorhin, Kompatibilität und Hardware und Selbstinstallation. Gibt es denn eine Chance, dass ich sowas auch wirklich selbst installieren kann in meiner Anlage mit irgendeiner Ladesäule?
Das kommt dann ein bisschen auf die individuellen Gegebenheiten an, aber ja, grundsätzlich schon. Und grundsätzlich haben wir auch Heartbeat so konzipiert, dass das jeder selber in Betrieb nehmen kann. Wir haben auch, wenn wir jetzt auf die Fahrzeuge gucken, eine Kompatibilität schon 70% der Automobilhersteller, wo wir Daten auslesen können über Schnittstellen. Und die wird natürlich weiter wachsen. Also ja, definitiv. Trotzdem für das Thema bidirektionales Laden brauche ich natürlich auch eine spezielle Wallbox. Da haben wir auch schon was vorbereitet, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen. Zu diesem Thema kommt dann bald nochmal was Neues von uns.
Und wenn sich jetzt aber für den einzelnen Kunden herausstellt, okay, seine Flexibilitäten sind vielleicht nicht so groß und er spart am Ende des Jahres nichts, was dann?
Ja, da haben wir uns natürlich auch Gedanken dazu gemacht, gerade weil immer bei allem, was neu ist, ja auch so eine gewisse Skepsis vorherrscht. Ne? Also auch nachvollziehbar, vielleicht auch zu Recht teilweise, dass man sagt, hey, funktioniert denn das überhaupt? Kann ich da wirklich was sparen? Wir haben jetzt die Erfahrung einfach von zehntausenden Kunden in verschiedenen europäischen Ländern und können sagen, ja, das funktioniert. Deswegen sind wir da relativ selbstbewusst und geben auch eine Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, Kunden, die nach dem ersten Jahr sagen, okay, guck mal, hier ist meine Stromrechnung, ich habe hier gar nichts gespart, die bekommen dann ihr Geld zurück, wenn sie wollen.
Sie hatten ja Heartbeat AI als eigenes Unternehmen im letzten Jahr ausgegründet. Was ist seitdem geschehen?
Ja, wir haben ja mit der Ausgründung damals angekündigt, 100 Millionen Euro in diese Gesellschaft investieren zu wollen. Davon haben wir jetzt ungefähr etwas über 30 Millionen bereits investiert. Das heißt, da ist ordentlich was an Entwicklungsarbeit reingeflossen. Wir haben unseren Heartbeat nochmal komplett neu entwickelt, auch eine komplett neue Hardware entwickelt, made in Germany. Also das heißt, das Gateway wird in Deutschland produziert, die Daten landen auf deutschen Servern und wir haben auch die Optimierung nochmal grundlegend verbessert, natürlich mehr auch Geräte angebunden und weiter in den Ausbau unserer Energieversorgungsinfrastruktur investiert.
Brauche ich jetzt eigentlich zusätzlich zu dem Heartbeat noch einen Smart Meter?
Ja, ein Smart Meter ist immer erforderlich, wenn man spannende Dinge am Energiemarkt machen möchte. Und so auch hier. Das heißt, für Kunden, die bei uns noch eine Installationsleistung erwerben, erledigen wir das kostenlos mit. Ansonsten vermitteln wir gerne einen wettbewerblichen oder einen grundzuständigen Messstellenbetreiber, der das übernimmt.
Ich würde gerne noch zwei andere Themen kurz anschneiden. Ihr befürchtet ja, die Modulpreise könnten in diesem Jahr steigen. Wäre das jetzt ein Grund, noch schnell eine Photovoltaikanlage zu kaufen, bevor der große Anstieg kommt?
Ja, leider ist es nicht so, dass wir das nur befürchten, sondern es ist schon passiert. Das heißt, wir sehen, dass die Preise für übrigens nicht nur Photovoltaikmodule, sondern auch für andere Komponenten steigen. Woran liegt das? Da gibt es zwei Effekte. Das eine sind einfach Materialkostenanstiege. Wir haben zum Beispiel in Photovoltaikmodulen Silberpaste als eine wichtige Komponente. Die hat vor 2 Jahren irgendwie noch einen absoluten Bruchteil der Materialkosten ausgemacht, hat sich kaum jemand mit beschäftigt. Der Silberpreis ist jetzt aber derart explodiert, dass plötzlich 30% der Materialkosten in so einem Solarmodul vom Silber herkommen. Wir sehen auch einen Anstieg der Materialkosten jetzt in den letzten 3-4 Monaten beim Aluminium, bei Kupfer, beim Lithiumcarbonat, also dem Rohstoff in den Batteriezellen. Und das führt natürlich zu einer erheblichen Preissteigerung. Da kommt noch ein zweiter Effekt dazu, und das ist, dass die chinesische Regierung ihre Exportförderungen geändert hat. Das heißt, auf den Export von Solarmodulen, aber auch bestimmten Komponenten, die in Batterien drin sind und Batterien selbst, werden jetzt andere Steuern fällig, beziehungsweise die Steuervergünstigungen werden gestrichen. Allein daher kommt eine Verteuerung bei den Solarmodulen von fast 10% und bei Batterien von 3%. Das heißt, wenn wir diese beiden Effekte zusammennehmen, ist es tatsächlich so, dass also auch auf bestimmten Komponenten jetzt im Sommer dann Preissteigerungen von mindestens 20-25% auf uns zukommen. Also ja, man kann sagen, aus dieser Perspektive ist der günstigste Zeitpunkt, eine Photovoltaikanlage zu erwerben, auch einen Batteriespeicher zu erwerben, jetzt. Ne? Und da kommt noch ein Punkt dazu, und das sind auch die Unsicherheiten auf der politischen Seite. Wie geht es mit der Förderung weiter? Was passiert mit dem Thema Baukostenzuschüsse? Jetzt haben wir klare Rahmenbedingungen und noch sehr, sehr günstige Materialpreise, die in dieser Form auch vermutlich nicht mehr wiederkommen werden.
Sie haben es schon kurz angesprochen, politische Unterstützung ist wichtig. Sie sind ja vor 2 Jahren in das Geschäft mit den Wärmepumpen eingestiegen. Damals hieß es, jede Hand wird gebraucht. Dann gab es erstmal aber so ein großes Tal, was durchschritten werden musste. Inzwischen hat sich der Markt wieder ganz gut berappelt. Aber jetzt hat die Bundesregierung Eckpunkte für ein neues Gebäudeenergiegesetz herausgegeben, die ja nicht mehr ganz so stark auf Wärmepumpen fokussiert sind. Wie steht 1,5 Grad dazu?
Also erstmal muss man sagen, die Wärmepumpe war 2025 die beliebteste Heizung in Deutschland. Das heißt, die Wärmepumpe hat sich etabliert und läuft auch weiter gut. Mit Blick auf das Wärmepumpenpapier sind wir ja vorsichtig optimistisch. Da sind ein paar Dinge drin, die darauf hindeuten, dass wir eine Kontinuität insbesondere in der Förderung bekommen. Und das ist in dem Fall ganz, ganz wichtig. Wir haben es eben auch gesehen mit dem ersten Aufschlag des Heizungsgesetzes, was dann auch Verunsicherung macht, wie der Markt darauf reagiert und wie sich Verunsicherung auf die Nachfrage auswirkt. Das heißt, wir sind froh, wenn wir hier einfach ein bisschen Kontinuität und Stabilität vor allem bei der Förderung bekommen. Auf der anderen Seite, ja, gibt es diese Grüngasquote, also dass man sagt, ja, man kann irgendwie weiterhin eine Gas- oder eine Ölheizung einsetzen. Die müssen dann aber zu einem gewissen Prozentsatz mit erneuerbaren Kraftstoffen sozusagen müssen beigemischt werden. Das kann man jetzt, sagen wir mal, kann man jetzt sehr, sehr kritisch sehen. Ich glaube, es wird unterm Strich einfach dazu führen, dass Gas und Öl teurer werden, ne, weil diese erneuerbaren Stoffe, wie zum Beispiel oder auch Wasserstoff, der dabei gemischt werden soll, die sind relativ knapp und teuer. Gleichzeitig bleibt auch der CO2-Preis ein realer Kostentreiber für fossiles Heizen. Ich will damit sagen, von einer wirtschaftlichen Perspektive, wenn man gerade die Betriebskosten anschaut, ist die Wärmepumpe einfach unschlagbar und darin ändert sich jetzt auch mit dem neuen Gesetzespaket erstmal nichts.
Und man kann ja gerade mit Gas auch nicht diese schönen neuen, die schöne neue Energiewelt nutzen.
Ja, absolut.
Haben Sie sonst noch Dinge, die Sie 2026 erwarten, die jetzt vielleicht noch wichtig werden für den Heimmarkt?
Ja, also ich glaube, da gibt's einiges, wenn wir uns anschauen, was politisch diskutiert wird. Da gibt's das Netzpaket, also die Kraftwerksstrategie, ne? Das heißt die Frage, wer kann an diesem neu geschaffenen, zu schaffenden Kapazitätsmarkt teilnehmen und was für Potenziale ergeben sich daraus. Viel wichtiger vor allem für Hausbesitzer wird die Frage sein, was passiert mit den Baukostenzuschüssen für Einspeiseanlagen. Da kursieren auch Entwürfe, die sagen, dass also der Netzbetreiber vergütet werden muss für den Anschluss von einer PV-Anlage. Das sind so bei einer durchschnittlichen PV-Anlage etwa 1.000 Euro, die der Netzbetreiber als reine Anschlussgebühr nehmen würde für einen Anschluss, den der Kunde schon hat. Also hier wird ja nicht wie bei einer Freiflächenanlage ein neuer Anschluss gelegt, sondern einfach der Hausanschluss verwendet. Das sind so Themen, auf die wir sehr, sehr genau schauen müssen und die auch für den Kunden am Ende höhere Kosten bedeuten könnten beim Anschluss. Da müssen wir jetzt dranbleiben. Ne? Das sind einfach die Themen, die dann 2026 prägen werden. Ich glaube nicht, dass die Nachfrage jetzt weder explodiert noch einbricht. 2026 bleibt ein anspruchsvolles Jahr. Es wird weiter darum gehen, sich zu differenzieren, dem Kunden auch einen Mehrwert zu bieten, ein attraktives Gesamtpaket zu schnüren, um sich auch vom Wettbewerb abzuheben.
Und denken Sie, dass bei der neuen EEG-Novelle noch Einspeisevergütungen drinstehen werden?
Da kann man jetzt drüber spekulieren, ne? Ich würde mal sagen, dass ein interessanter Punkt, der hier häufig vernachlässigt wird, sind eben auch wieder, um den Kreis zu schließen, die Bestandsanlagen, ne? Das heißt, man versucht jetzt, die Kosten zu senken bei neuen Anlagen, die ins EEG kommen. Das ist auch nachvollziehbar. Man sagt, hey, das ist ein bisschen wie so eine Hängematte. Lass uns doch die Förderung eher marktlich orientieren oder auch die Einspeisevergütung marktlich orientieren. Den Grundgedanken gehen wir da auch mit. Ne? Da ist jetzt auch mit dem Solarstromspitzengesetz ja auch schon ein bisschen was passiert. Aber wir haben halt auch einfach Volleinspeiser da draußen. Die speisen zur Mittagszeit ohne Batteriespeicher voll ins Netz ein und verursachen hier erhebliche Kosten. Und ich glaube, wir wären gut beraten, wenn wir uns gerade dieses Thema nochmal anschauen, weil, wie gesagt, das ist ein extrem großes Potenzial, was da draußen liegt, auch eben um die Netze und das EEG-Konto gleichermaßen zu entlasten.
Vielen Dank, das war Yannick Schall, CPO und Co-Founder von 1,5 Grad. Danke, dass Sie heute da waren.
Sehr gerne.
Das Thema Heimspeicher und Energiemanagement im privaten Segment wird ja auch wieder ein Schwerpunkt auf unserem PV Magazine Fokus auf der Intersolar sein. Da können Sie sich gerne schon ein kostenfreies Ticket sichern. Alle Infos dazu finden Sie auf unserer Webseite unter dem Punkt Events. Wenn Sie sich eher für Groß- und Gewerbespeicher interessieren, kommen Sie vielleicht auf unser Battery Business und Development Forum. Die Konferenz findet am 31. März und 1. April in Frankfurt statt. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, Sie dort zu treffen. Ansonsten kann ich Ihnen die aktuelle Ausgabe unseres Magazins empfehlen. Dort haben wir einen Schwerpunkt Großspeicher mit zwei aktuellen Marktübersichten zu Großspeichern und zu Algoträdern. Es geht auch um Grünstromspeicher, Netzanschlüsse und virtuelle PPAs sowie die Frage, wie man sich als Besteller gegenüber dem Batteriehersteller absichern kann und auf welche Tests man da Wert legen sollte. Ein zweiter Schwerpunkt dreht sich um Energiemanagement im Gewerbe und die Frage, mit welchen Geschäftsmodellen sich Energie einsparen und Flexibilitäten vermarkten lassen. Unsere Podcast-Hörer bekommen natürlich wieder auf das Heft oder ein Abonnement 10% Rabatt mit dem Code PODCAST10. Falls Sie zu den Podcasts Kommentare oder Wünsche haben, senden Sie uns gerne eine E-Mail an podcast@pv-magazine.com. Andernfalls freue ich mich über ein Like oder eine Weiterempfehlung. Und damit verabschiede ich mich und hoffe, Sie hören auch beim nächsten Mal wieder rein. Auf Wiedersehen!